Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ihr ist eine Halbzeit mit Ossi Ossendorp und Vollfuß. Ossi, was haben wir im Bouquet?
Was haben wir nicht im Bouquet, ist die erste Frage. Wir reden ausnahmsweise...
Wir reden nicht über den FC Schalke.
Wir reden nicht über den FC Schalke 04. Dafür reden wir...
Besser geht nicht, Bäder.
Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Reden wir über den FC Bayern, der es wieder ins Pokalfinale geschafft hat, und widmen uns nochmal dem Thomas Müller und einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft mit Blick auf die EM, die am Freitag losgegangen wäre. Wir haben im Angebot einen Exkurs in eine andere Sportart, nämlich Boxen, in der sich Wolf auch sehr zu Hause fühlt und uns versorgen wird mit einigen turbulenten Anekdoten. Freut euch drauf.
Ja, freut's euch. Bis gleich.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine Halbzeit mit unter anderem dem oft kopierten, selten erreichten, manchmal erreichten, aber nie ganz erreichten, Ossi Heiko Ossendorp. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Wolfuß, das bin ich. Und hier ist unser Podcast, also hier ist unser Vorschlag für die Ausgabe in dieser Woche. Wichtigste Nachricht des Tages, die Lieferung ist gekommen.
Die Lieferung ist gekommen. Es hat geklingelt, ja, beim Redaktionsnetzwerk in Hannover und
ja, ein finnischer Absender.
Genau.
Es duftete nach Moos.
Es war eine Mischung aus Moos und Malz, ist mir zugetragen worden.
Das Moosmalzige. Und da hast du schon gewusst, was es ist, ne?
Ja, ich habe es ja nur gehört. Ich war selber nicht anwesend.
Ich lade das Bild hoch. Wir laden es alle, ja, hoch auf den Instagram-Accounts. Also so, dass es wirklich jeder sehen kann.
Dass das es kein Bier Fake ist. Da. Dass es kein Fake ist. Lapin Kulta hat geliefert nach Hannover. Es sind, ja, 5 Kisten von dem köstlichen Gerstensaft angekommen. Und ja, wir haben nicht zu viel versprochen. Wir werden uns natürlich daran halten und diese verlosen. Also eine muss für uns auch drin sein, Wolf, denke ich, oder?
Ja, also, ja, ich denke auch.
Ich würde sagen, eine für die Redaktion und dann 3 gehen an die Jungs, die, oder Mädels, die uns die besten Lapin-Kulta-Fotos schicken, die nach wie vor eintrudeln, bei dir auch.
Ja, habe ganz tolle Bilder bekommen, also auch international, ne? Aus der Schweiz haben Leute geschrieben und also sich Lapin-Kulta trinkend zum Teil vor dem Fernseher fotografiert.
Weltklasse, ja, ne? Wolf Spiel im Hintergrund und Kollege mit Lapin-Kulta am Hals davor.
Da kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, da geht eine Kiste geht dahin. Also es ist zumindest ein Favorit. Ja. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es wird niemand bevorzugt, aber ich kann, glaube ich, sagen, eine Kiste geht.
Ja, ist schon weit vorne. Also spektakulär, ja, fand ich auch den Kollegen, der Lapin-Kulta als Trikotwerbung bei 1860 ich glaube, auf Sascha Möllers montiert hat. Also
wir bauen aber eine Compilation, ne? Also ja, irgendein tüchtiger Mitarbeiter wird eine Compilation bauen.
Definitiv. Und
da legen wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, Gladiator-Musik drunter, glaube ich, und dann wirkt es noch wuchtiger.
Gladiator-Musik. Wie kommst du darauf?
Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendein Sensationslüstern nach irgendwas Besonderem gesucht und da ist mir klar, wir können auch Spartakus nehmen. Ja.
Eine Frage hatten wir noch nicht geklärt, wir haben zwar schon über die verschiedenen Sorten, die es von Lapin-Kulta gibt, gesprochen,
ja,
und auch die Historie komplett aufgearbeitet, dieser großartigen
Brauerei. Achtung, Achtung, dies ist keine Werbesendung.
Immer noch nicht. Immer
das
noch
ist nicht. Zu unserem reinen Vergnügen.
Ja, wirklich. Und zu eurem, ja, hoffentlich auch.
Ja.
Aber hast du schon mal Lapin-Kulta getrunken? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
Soll ich dir was sagen? Meine Antwort ist ja.
Bewusst?
Nee. Bewusst nicht. Aber ich weiß, ich kann auch nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang das passiert ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich schon mal eine Büchse in der Hand habe. Hatte. Ich hatte schon mal eine Dose in der Hand.
Ist aber nicht fotografisch.
Mir ist es irgendwann jetzt, irgendwann des Nächtens, in der Vorbereitung irgendwo zwischen Bremen und Allianz Arena.
Bist du schweißgebadet aufgewacht?
Ja, ich aufgewacht und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich tatsächlich, ich hatte schon mal so eine Dose in der Hand und habe sie auch getrunken. Ich erinnere nicht mehr den Geschmack.
Ja, es geht mir ähnlich. Ich habe es tatsächlich auch schon getrunken, aber ich weiß auch nicht mehr. Also es hat mich jetzt nicht so nachhaltig offenbar beeindruckt, dass es...
Es ist einfach zu lange her. Ja. Es ist zu lange her.
Also es wird mit Sicherheit spannend und ihr werdet es erfahren, wenn wir...
Ja, wenn wir uns die Palette wegschießen, genau. Dann irgendwann.
Vielleicht nach dem Tennismatch, ja. Wolf. Was auch
vielleicht auch zum Tennismatch. Ja? Ja, vielleicht sollten wir es machen. Wir planen für den 9. Juli, das können wir der Community schon mal sagen, eine XXL-Sendung, ja. Die dann am 10. morgens um 8 zur Aufführung kommen wird. Vielleicht, dass wir in dem Zusammenhang, da werden wir uns auch Auge in Auge gegenüber sitzen, dass wir in dem Zusammenhang einfach mal so ein paar Kannen stürzen.
Aufreißen, meinst du? Ja, normalerweise ist das muss man wirklich mal sagen, sind wir ja beide da sehr seriös unterwegs. Also das heißt,
ja, das stimmt.
Wenn,
also jetzt in der Phase sowieso. Das ist wirklich wahr. Ich habe während der Corona-Pause praktisch auf Alkohol verzichtet. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ich bin kein so Feierabendtrinker, so einfach mal so, dass ich mir zu Hause was aufmache, mache ich nie. Und nach der Corona-Pause ist es schlicht und ergreifend so gewesen, dass ich so unfassbar viel zu tun habe, dass mich jeder Schluck Alkohol völlig aus der Bahn werfen würde.
Umso wichtiger ist der
9. Juli wird ein Aha-Erlebnis für mich. Also,
aber ich hoffe, dass du dann nicht nach 3 Lapping Kulter dann aus den Latschen kippst. Dann, ne?
Natürlich nicht. Aber das Moosige wird, glaube ich, zu einer Explosion führen.
Das in meinen Synapsen.
Damit gar nichts, dieses Moosig-Malzige. Wird zu einer Explosion führen. Meine Synapsen werden sehr wahrscheinlich Achterbahn fahren. Meine Geschmacksnerven werden sich wundern und freuen gleichermaßen.
Ich freue mich auch schon drauf. Ich freue mich.
Ja.
Du hast gerade gesagt, du hast viel zu tun aktuell, logischerweise. Bundesliga knallt, Pokal knallt. Die Bayern haben es wieder ins Finale geschafft.
Ja. Du, Überraschung.
Surprise. Du warst dabei. Es war aber dann doch, es war sehr erstaunlich, wie ich fand. Da sieht man mal wieder, wie so ein Spiel kippen kann. Ne? Also die Bayern waren ja so dermaßen überlegen, wie selten tatsächlich gegen Eintracht in dieser ersten Halbzeit. Ja. Und haben es halt verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen. Und in der zweiten Halbzeit war es plötzlich ein komplett anderes Spiel.
Ja, es wurde dann ein anderes Spiel. Das war mit Anpfiff im Grunde zu merken. Ich hab mich sehr gewundert darüber, wie defensiv Eintracht Frankfurt dieses Spiel begonnen hat. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, also wir haben am Tag vorher, habe ich ja gelernt, dass es auch eine 5-5-0-Formation geben kann. So ist der 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen in die Partie gegangen. Es war jetzt nur unwesentlich offensiver bei der Eintracht, zumindest mal nominell. Und wenn du dann nach 14 Minuten 1-0 zurückliegst, das heißt, dein Betonplan nach 14 Minuten torpediert wurde, dann kannst du dir nicht auf die Schulter klopfen und kannst sagen, alles richtig gemacht. Also sie haben mit etwas Glück letztlich den Rückstand überschaubar gehalten, sich dann gerafft. Gestrafft? Nee, was hat der Watzke gesagt? Wir haben uns gestrafft.
Gestrafft.
Ja, dann hat sich die Eintracht gestrafft und ist dieses System deutlich proaktiver angegangen. Und dann konntest du quasi spüren, wie die geschnuppert haben, auch ohne, das muss man ja auch sagen, dass es jetzt wirklich hochkarätige Chancen gegeben hätte. Aber das Spiel hat sich verändert. Und zwar von Minute zu Minute. Und dann war irgendwann klar, Eintracht Frankfurt kann hier tatsächlich was holen. Und was holen bedeutet ja im Zusammenhang mit Pokal dann durchaus, also die können hier auch weiterkommen. Und
jetzt haben sie förmlich gemerkt, finde ich.
Ja, genau. Das hast du gemerkt. Es ist relativ schwer zu begründen, warum die Bayern dann ein bisschen nachgelassen haben. Hansi Flick hat es, glaube ich, mit ein bisschen Müdigkeit und so und einer gewissen Trägheit in Zusammenhang
Thomas
gebracht.
Thomas Müller hat gesagt, pomadig bei euch, ne?
Pomadig, ja. Sehr pomadig. Wirklich sehr pomadig. Jetzt habe ich einen Faden
verloren.
Hallo, bist du noch dran?
Hallo. Ja.
Was ist das eigentlich?
Es ging darum, dass die Bayern, dass keiner wusste, warum so richtig, ne? Du warst gerade bei Flick, als ich dich unterbrochen habe.
Ottmar Hitzfeld hat es harzig genannt.
Harzig, nicht malzig.
Harzig, das war moosig, malzig hat er es genannt. Nein, harzig hat er es genannt. Nein, das ist wirklich interessant. Die Eintracht mit einem anderen Gemüt, die haben einfach es geschafft, so den Gesamtkomplex so 15, 20 Meter weiter nach vorne zu ziehen. Und dadurch die Bayern deutlich mehr zu beschäftigen und unter Druck zu setzen. Einfach das Spiel vom eigenen Tor erstmal wegzuhalten. Und sich dann sukzessive getraut, auch Adi Hütter hat das unterstrichen, mit Einwechslungen mehr ins Risiko zu gehen. Und dann werden sie mit dem Ausgleich belohnt und sind dann drin in der Partie. Und dann, und das sind halt die Bayern in unnachahmlicher Manier, ich glaube, 6 Minuten nach dem Ausgleich schlagen sie zurück und gewinnen das Spiel.
Ja, gewinnen das Spiel. Am Ende sind wieder in Berlin gegen Leverkusen, die es deutlich leichter hatten. Also das war ja ein Spiel eigentlich unter unwürdigen Bedingungen, muss man ehrlicherweise sagen, oder? Also
ja, das hat mir total leid getan. Das hat mir insbesondere für Saarbrücken leid getan. Jetzt können wir mit der Gapfer-Bewegung nochmal kommen. Wenngleich eigentlich Saarbrücken als Viertligist, also die arbeiten ja weitestgehend zumindest unter professionellen Bedingungen. Nichtsdestotrotz, dieser Verein, 1. FC Saarbrücken, hat in den letzten Jahren so leiden müssen. Mhm. Und dann haben die dieses Highlight, ein Pokal-Halbfinale gegen einen Bundesligisten, können es nicht mal im eigenen Stadion austragen, müssen nach Völklingen ausweichen und müssen es dann aber vor leerer Kulisse spielen. Das ist nach wie viel? 94 Tagen Pause?
Ja.
Das ist
die Höchststrafe, ne?
Gespenstisch, ja. Wirklich, wirklich gespenstisch.
Ja, und es ist schade, weil sie natürlich, das gibt's einmal in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30
ja.
Jahren.
Ja.
Das gab's eigentlich noch nie. Dass ein Verein, ein kleiner Verein, so weit kommt und dann die Früchte da nicht ernten kann, das ist echt ein bisschen schade, ne? Schade gewesen.
Ja, also zumindest dahingehend, als dass sie sich von den eigenen feiern lassen
können.
Ja,
genau.
Dass sie wirklich dann vor Geisterkulisse und praktisch chancenlos und ohne im Rhythmus zu sein, ja. das waren brutal ungünstige Startvoraussetzungen. Und jetzt, ja, also handreichen und sagen, großer Respekt für die Saison, Glückwunsch zum Aufstieg und
haben immerhin 6 Millionen Euro mitgenommen, ne? Das ist
ja, hoffentlich gibt der Fußballgott gerade euch dann im kommenden Jahr nochmal einen aus und ihr kriegt es vielleicht nochmal dann vor Kulisse. Also schade.
Schade. Jetzt sind die Bayern Meister, werden sie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Pokal ist die Wahrscheinlichkeit.
Fürs Finale sind sie zumindest mal nicht Außenseiter.
Genau.
So ehrlich muss man sein.
Traust du ihnen? Ich weiß, es ist noch weit weg, aber würdest du sagen, dieses Jahr ist die Möglichkeit zum Triple vielleicht plötzlich da, auch durch Corona, weil die Bayern natürlich schon jetzt voll im Saft stehen.
Ich weiß nicht, ob durch Corona. Ob das eher hilft oder eher schadet, das weiß man dann vielleicht hinterher. Aber die Bayern sind einfach stark. Sie sind einfach stark, wenn es darum geht, dass maximale Leistungsvermögen aus diesem Kader rausgeholt wird, dann hat das Hansi Flick geschafft. So, für was das reicht, das muss man sehen. Weil im Moment fehlt der europäische Vergleichswert.
Ja,
also du siehst
Punkt.
Ja nichts. Ja. Du siehst Manchester City nicht, du siehst Barcelona nicht und deshalb neigt man dann schon dazu zu sagen, boah, also sehr viel besser kann man eigentlich nicht spielen. Mhm. Das mag runtergebrochen stimmen, aber es fehlen halt im Moment die Vergleichswerte. Und noch eins gebe ich zu bedenken. Und das ist der neue Modus. Also sie werden ja ein Champions League Blitzturnier austragen, die UEFA.
Das heißt ohne Hin- und Rückspiel, ne?
So ist es. Also das heißt, einmal schwache 90 Minuten können dich den Titel kosten. Das ist zwar mit Hin- und Rückspiel mitunter auch, aber da hast du zumindest die Chance, einmal 90 Minuten im Hinspiel, im Rückspiel noch auszugleichen.
Frag mal nach in Manchester, ne?
So ist es. Ja, fragen halt und frage auch nach in Liverpool.
Ja, ja, genau, richtig.
Also
ja.
Hinspiel Barcelona gut, aber bei weitem nicht gut genug und im Rückspiel so über sich hinausgewachsen vor eigenem Publikum. Und das ist halt einfach eine Konstellation, die hat keiner. Ja. Jetzt kann man sagen, es müssen alle mit der Situation zurechtkommen. Ich sage nur, ich gebe nur zu bedenken, dass es besonders ist. Also die Bayern sind im Moment, liefern die ab am absoluten Anschlag. Trotzdem, es müssen noch ein paar mehr Sachen zusammenkommen, damit es dann letztlich mit dem Champions League Sieg und dann im Umkehrschluss mit dem Triple eben passt.
Ja, das ist ja noch ein bisschen arg viel in die Glaskugel schauen, aber du hast dich ja schon oft als Prophet erwiesen, von daher, ja. Ne? Wollte ich auch noch mal erwähnt haben an dieser Stelle.
Ja, das stimmt schon.
Es fiel jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder auf, dass Thomas Müller natürlich in überragender Form ist. Gestern fand ich aber auch wieder zum Beispiel Boateng sehr, sehr stark. Jetzt wäre morgen, also wenn wir rauskommen am heute, nicht, dass da wieder hier unterstellt wird, wir würden was vorgaukeln. Wir haben Donnerstag, erscheinen am Freitag. Wenn ihr uns hören könnt, wäre EM-Start gewesen. Glaubst du, dass die Jungs nochmal ein Thema werden könnten Richtung nächstes Jahr? Weil auch da ist es ja jetzt
Also so Müller, Boateng.
Ja, richtig.
Also nach momentanem Stand müssen sie ein Thema werden. Also weil, also in meiner Welt oder in meiner Wahrnehmung auch von Profifußball spielen die besten Spieler in der Nationalmannschaft. Und also wenn jetzt Müller nicht dabei ist und Boateng nicht dabei ist und nimm ruhig Hummels auch noch mit, dann muss es dir gut gehen als Bundestrainer und auch als Nationalmannschaft. Also wenn du auf die drei verzichten kannst.
Okay, das ist jetzt mal rein.
Ich sehe es im Moment nicht, ehrlich gesagt.
Aber das ist jetzt mal rein, Wolf, die sportliche Analyse. Wenn du sagst, kann ich total nachvollziehen, weil das so funktioniert's ja normalerweise im Sport, dass die Besten sollten spielen. Die Besten sollten für ihr Land spielen. Die besten Elf sollten auf dem Platz stehen. Da gehören sie, glaube ich, mit dazu, also zumindest in der aktuellen Form. Aber es gibt ja immer eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist halt, wie sie ist. Ne? Löw hat sich damals dazu entschieden, diesen Cut zu machen. Ja. In der Zwischenzeit hat sich die Mannschaft entwickelt, es gab einen Umbruch und so weiter und so weiter.
Ja.
Ist es denn, oder wäre es schlimm aus deiner Sicht, wäre es ein Eingeständnis von Löw, wenn er sagt, ich hole die Jungs wieder dazu, weil dann muss ich ja eigentlich wieder zurückrudern. Oder ist das sogar ein Zeichen von Stärke?
Das ist schwer zu sagen.
Weil das ist ja
also
ein entscheidender
in meiner
Punkt.
Wahrnehmung hat er die Tür im Grunde zugemacht. So, jetzt habe ich Oliver Bierhoff noch im Ohr, der sagte, es gab noch keinen Zinnteller und keinen Blumenstrauß.
Ja, genau.
Also dadurch ist die Tür ein Spalt wieder aufgegangen. Ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Verkaufe. Ich würde es ihm nicht als Zeichen der Schwäche auslegen, würde trotzdem nochmal hinterfragen, also wie er dazu kommen konnte und diese drei Spieler im Grunde aus dem Kreise der Nationalmannschaft erstmal verbannt hat oder verbannen konnte. Es ist halt eine Frage, wie man es moderiert, ne? Also
absolut.
Letztlich ist es eine Frage der Verkaufe.
Also ich sag mal so wie ich.
Aber man kann es so verkaufen, dass alle ihr Gesicht wahren und es Jogi Löw als Zeichen der Stärke ausgelegt würde und den Spielern ja sowieso.
Ja, also ich muss dir in einer Sache widersprechen. Also auch Löw hat die Tür zumindest nie endgültig zugeschlagen. Man musste es so interpretieren und wer ihn kennt, weiß ja auch, dass er eigentlich niemand ist, der eine Rolle rückwärts macht. Also wenn er eine Entscheidung trifft, dann zieht er die auch durch. Deshalb fehlt mir der Glaube, dass es so kommt. Bin aber ehrlicherweise eher bei dir zu sagen, wenn es nach sportlichen Aspekten geht, dann musste die eigentlich zurückholen.
Also was ich nachvollziehen konnte, ist, dass er sich damals entschieden hat, einen Kurs zu fahren, wo er einen gewissen personellen Wandel vollziehen will. Also auch Jüngeren einfach mal die Chance geben will und die im Kreise der Nationalmannschaft einfach mal sehen will.
Ja,
also sowohl im Training als auch im Pflichtspiel. Das ist vollkommen normal. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er, und das hat sich ja schon abgezeichnet, ausgezeichnet, dass Hummels, Boateng und Müller abliefern, dass er das dann nochmal seinen Kurs einfach nochmal bekräftigt hat und eben eher nicht von Rückholaktionen gesprochen hat, weil wenn du dir vergegenwärtigst, er hätte für eine Europameisterschaft nominieren müssen. Süle hätte nicht teilnehmen können.
Ja.
So, das heißt, er hätte einen Innenverteidiger gebraucht. Tah spielt in Leverkusen eine eher untergeordnete Rolle. Mhm. Also er ist auf jeden Fall nicht gesetzt. Ich glaube, so kann man es sagen. Rüdiger bekam gegen verletzt. Die Bayern im direkten Duell die Leviten gelesen, war zudem lange verletzt. Also er wäre ja praktisch nicht drumherum gekommen, zumindest einen aus Hummels, Boateng zu nominieren.
Gut, wenn du guckst, wer zuletzt dabei war, ne? Also ich meine, Ginter war mehr oder minder gesetzt, kann natürlich auch außen spielen, aber war eigentlich jetzt immer gesetzt, auch in der Innenverteidigung, und dann hat er halt probiert drumherum, ne? Knoche sage ich schon, Entschuldigung, Koch hat sich ganz gut entwickelt, da hat auch gute Länderspiele gemacht, aber das stimmt schon, da kommt halt nicht mehr viel auf dem Niveau, ne? Also da musst du wirklich schon
vor allen Dingen hast du die ja dann auch auf dem Niveau noch überhaupt nicht gesehen.
Genau. Ja.
Und dann hast du aber Jungs, die, weiß ich nicht, 300 Bundesligaspiele haben, 100 Champions League Spiele.
Und jetzt auch noch nicht 35 sind, ne?
Ja, genau. Also.
Und es Woche für Woche abliefern. Ja. Und bei Sané ist es ja, am Ende wäre es das Gleiche gewesen, ne? Also du hättest ja vorne, Sané wäre auch nicht fit geworden, wahrscheinlich, bis zur EM, ne? Hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht. Das heißt, auch da hättest du ja durchaus Bedarf, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, aber, gehabt. Also bei Müller habe ich es damals noch am ehesten verstanden, fand ich, weil er einfach in den Fußball, der sich echt geändert hat, nicht mehr so richtig reinpasste, meiner Meinung nach. Also da habe ich noch gedacht, okay, wenn du jetzt da vorne mit den drei Mopeds losfährst, also Sané, Werner und Gnabry, und hast dann noch einen Reus dahinter und hast einen Havertz und einen Kroos, dann brauchst du Müller eigentlich nicht.
Ich finde, man braucht Müller immer fürs Besondere, weil er eben auch das Besondere liefert. Bei Müller war die Problematik die, dass der einen Raketenstart hingelegt hat in die Karriere und dann auf wahnsinnig hohem Niveau im Grunde durchgespielt hat. Und man hat bei Müller immer das Haar in der Suppe gesucht. Und irgendwann hat er mitgesucht. Und dadurch ist er einfach stagniert, was jetzt nicht vollkommen ungewöhnlich ist. Also der hatte, nachdem er schon, keine Ahnung, 8-9 Jahre im Job war und alles gewonnen hat, hat er zum ersten Mal sowas gehabt wie, ich will es ja nicht mal ein Leistungsdelle nennen, sondern einfach nur eine Art Stagnation.
Wo es nicht weiterging, also,
ne? Genau, ja. Wo es einfach sich auf hohem Niveau einfach eingependelt hatte und man wusste, ja, das ist der Müller, der macht das und der macht in der Szene das und der macht in der Szene das. Und der wurde jetzt von Hansi Flick offensichtlich nochmal an einer Stelle berührt, ja, die ihm halt nochmal einen Push gegeben hat. Also, wenn ich zum Beispiel Alaba nehme, Alaba war als Linksverteidiger auserzählt, obwohl er auf der Position, also zu den Besten auf der Welt gehört hat. Aber ihm wurde nicht mehr die Wertschätzung zuteil, obwohl er nach wie vor top geliefert hat. Ja klar, Alaba, ja so, und links spielt Alaba, guck, da läuft er die Bahn, da lässt er drei aussteigen, guck, und da flankt er in die
immer
Mitte.
Immer eine Drei, so. Ne?
Ah, kein.
Immer eine Drei.
Ja, es ist immer, dann unterhältst du dich mit Menschen, die sich auskennen und sagen, ja, aber sag mir mal ein besseres Linksverteidiger als Alaba, und dann wird es irgendwann eng. So, und dann macht der Flick Folgendes, er packt ihn in die Innenverteidigung und auf einmal beginnt der nochmal eine neue Karriere. Startet aber auf der Position oder auf dem Level, wo er als Linksverteidiger war, und auf einmal geht nochmal eine neue Welt auf und du denkst dir, Mensch, toll. Also jetzt ist es ja auch noch ein herausragender Innenverteidiger.
Jetzt ist Alaba leider kein Deutscher.
Ja, nein, ich erzähle das deshalb, weil, also wenn du jetzt Alaba, lässt du jetzt 2-3 Jahre auf der Innenverteidigerposition und stellst ihn dann meinetwegen auf die 6. Und dann geht auf der 6 nochmal eine neue Welt auf. Und du denkst dir, ja, irre, was der Kerl spielen kann. Ja, nur top war der schon immer. Und genau dasselbe trifft auf Müller jetzt auch zu. Mhm. Müller war gesetzt und es ging nur bergauf. Es ging nur bergauf. Und irgendwann hat man Müller hinterfragt. Und dann hieß es, na, ein Stürmer ist es nicht. Und außen, ne? Also, und dann war der ein Backup für Robben oder Ribéry. Und dann hast du gesagt, oder dann wurde erzählt, ah, der Thiago ist der bessere Fußballer, zurück macht er zu wenig. Und jetzt siehst du, was der, wenn er auf seiner Position, die nur leicht modifiziert wurde, aber die mit deutlich mehr Verantwortung, und sehr viel mehr ist es ja nicht, er hat einfach nur deutlich mehr Verantwortung fürs Spiel. Er wird deutlich stärker mit Verantwortung bedacht und ist auf einmal, und das hörst du ja jetzt auch bei den Geisterspielen, der Wortführer, der war aber schon immer. Mhm. Und er ist der herausragende Fußballer, der war aber schon immer. Und nur dadurch, dass er jetzt mehr Verantwortung hat, kommt er deutlich mehr in Abschlusspositionen und vor allen Dingen in die Vorbereiterrolle. Ja. Wie viel hat er vorbereitet?
20. Glaube ich
20.
20, ja.
Das heißt, so sehr viel ist gar nicht passiert, nur ja. Die Wahrnehmung hat sich extrem verändert.
Wie würdest du denn seine Position, was würdest du jemandem antworten, der dich fragt, welche Position spielt eigentlich Thomas Müller?
Gegen den Strich.
Lucien Favre hätte gesagt,
weil du von den Mopeds vorne gesprochen hast, da wo die Mopeds aufhören, da wo die asphaltierten Wege aufhören, da fängt Thomas Müller an.
Also Lucien Favre hätte gesagt, 9,5.
Ja, 9,5. Du musst dich natürlich auch, also du musst für so einen Spieler wie Müller musst du natürlich auch Verwendung haben.
Ja.
Weil er eben auch schon mal taktisch gegen den Strich bürstet, weil er was Anarchisches hat in seinem Spiel. Also es ist jetzt, wir versuchen jetzt fast eine philosophische Tiefe zu entdecken bei der ganzen Nummer. Aber im Grunde ist es das ja. Hallo?
Ja, du bist beeindruckt. Ich bin beeindruckt, genau. Das war philosophisch. Also
ja.
Nein, aber du hast komplett recht. Und deshalb meine ich, war es so, dass ich ihn in diesem neuen System und mit den neuen Jungs, die dann auch hochkamen bei Yogi, die da gespielt haben, hat man ihn glaube ich nicht vermisst, so
ja.
und eben hinten ist es halt so, wie es ist. Du hast meiner Meinung nach nicht die Qualität, also keine höhere Qualität als sie Boateng oder Hummels zumindest in Topform bieten können. Das ist so. Ich meine, Ginter ist einer für mich der meist unterschätzten Spieler überhaupt. Der hat immer so ein, dem unterstellt man immer so ein Phlegma, weil er halt auch so ein ruhiger Typ ist und
ja.
Unspektakulär.
Fehlt ein bisschen Ausstrahlung.
Ja, fehlt ein bisschen,
ne?
So ein bisschen Ausstrahlung. Ist aber auch echt ein intelligenter, total netter Typ, da mal vom Charakter angefangen. Auch jemand, der mittlerweile in Gladbach da ganz, ganz vorne marschiert, vorweg marschiert,
ja.
Sich zum Führungsspieler entwickelt hat. Deshalb war der Wechsel übrigens auch, den viele am Anfang nicht verstanden haben, aus meiner Sicht goldrichtig, weil er in Dortmund nie diese Rolle bekommen hätte, die er jetzt in Gladbach hat. Löw hält ganz, ganz große Stücke auf den, weil der natürlich auch total flexibel ist. Ne? Also der kann hinten im Prinzip alles spielen, der ist torgefährlich, extrem kopfballstark. Also Ginter, finde ich, würde ich im Kicker in dieser Rangliste die internationale Klasse durchaus jedes Jahr zusprechen.
Ja.
Ne? Aber der zweite fehlt halt. Ein Rüdiger, kannst du auch sagen, der ist bei Chelsea Stammspieler, ja. Aber der hat halt immer wieder Böcke drin, finde ich. Ne? Also gerade in der Nationalmannschaft hat er auch immer wieder ein paar Klöpse drin gehabt und hat noch nicht Süle, wenn er fit ist, reden wir neu. Ne? Also ich finde, mit Süle und Ginter kannst du in ein Turnier gehen. Aber mit Rüdiger und Koch ist es vielleicht schon schwieriger.
Ja.
Oh. Ja, wir haben übrigens zum EM-Start, Wolf, gibt es ab heute vom RND auch einen weiteren Podcast, den ich einmal kurz hier unseren treuen Zuhörern ans Herz legen wollte.
Eine zweite Halbzeit mit.
Nein, es geht überraschenderweise um 60 Jahre EM. Tränen und Triumphe, eine sehr, sehr schöne Serie, die wir 360 Grad spielen, also sowohl im Print als auch digital und eben mit diesem Podcast, wo ich vorhin mit einem geschätzten Kollegen von uns, den du glaube ich auch noch sehr gut kennst, Hartmut Scherzer.
Ja, vom Boxen kenne ich den noch.
Ja,
also vor allen Dingen vom Boxen, weil da war er immer, er saß immer ringside. Ja.
War bei allen großen Schlachten dabei.
Und hat
sage und schreibe 15 Weltmeisterschaften und 8 Europameisterschaften als Reporter erlebt, was echt
Legende.
Ja, wirklich Legende. Das muss man erstmal schaffen. Und der erzählt zu jedem Rückblick auf die EM noch seine persönliche Anekdote. Also das wird eine schöne Sache.
Ja. Ich überlege gerade, ob ich Hamm und Scherzer nicht auch beim Kampf des Jahrhunderts gesehen habe.
100%.
Pacquiao gegen Mayweather.
Also würde mich schwer wundern, wenn er da nicht war.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher, damals in Las Vegas. Oder Kampf des Jahrtausends,
des Universums war es, glaube ich.
Es war auf jeden Fall der größte.
Also die beste Geschichte vielleicht noch, um da schon mal so ein kleinen Anschmecker zu geben, weil das gerade so gut passt. 2012 bei der EM war er stationiert in Kiew und musste zu einem Viertelfinalspiel Frankreich Spanien, was nach Donetsk, was ungefähr 800 oder 700 Kilometer voneinander entfernt lag. Und irgendwie war das mit den Flugverbindungen auch schwierig. Und da hat ihm Vitali Klitschko, den er seit 100 Jahren kennt und mittlerweile sind sie Freunde geworden, hat ihm dann, der hat ihn im Wahlkampf begleitet und eine Reportage gemacht. Und dann hat Hartmut ihm von dem, dass er noch nicht weiß, wie er nach Donetsk kommt, erzählt. Und dann hat Vitali gesagt, Hartmut, bring ich dir Fahrer, bring ich dir Auto, hol dich ab. Und dann sagt er, bin ich morgens aus dem Haus und da steht vor der Tür ein Hummer oder Hammer.
Ja.
Ungefähr das fetteste Gefährt, was jemals durch die Ukraine gefahren ist. Und hat ihn dann abgeholt, die 800 Kilometer nach Donetsk gebracht. Und nach dem Spiel, während des Spiels hat der Chauffeur gepennt und hat ihn nach dem Spiel wieder...
Im Hummer, weil es war hinten natürlich voll ausgebautes genau. Schlafzimmer.
Und hat ihn nachher zurückgebracht. Nach dem Spiel. Weltklasse-Geschichte.
Ja, das ist sehr gut.
Ja,
sehr
gut. Kann man sich drauf freuen.
Meine Geschichte, Kampf des Jahrhunderts ist, ich sage, der Kampf des Jahrtausends, Pacquiao gegen Mayweather. Mich hat Tom Jones auf dem Klo vorgelassen.
Hat dich vorgelassen?
Er hat mich vorgelassen, ja. Ja, wir mussten, wir saßen 8. Reihe und umringt von VIP-Plätzen, wo die Karte $100.000 plus X kostete. Ja. Und es waren noch 5 Minuten bis zum Kampf. Und sagte, jetzt oder nie, ich muss nochmal und bin quasi im Vollsprint. Wir mussten auf die VIP-Toilette. Es war eine, das war nur eine. Es gab nur eine VIP-Toilette. Ja. Und dann stand ich eben da und mit meinem Anzügler und vor mir stand Tom Jones.
Der Tiger.
Und er guckte mich an und sagte, you are in a hurry. Und dann sagte ich, yes, I am. Und dann hat er mich vorgelassen. Ja.
Ja, also
das war gut.
Das ist auch eine schöne Anekdote, kann man nicht anders sagen.
Ja, es ist eine kleine Anekdote. Es ist nicht der Hummer von Vitali Klitschko, es ist die Geste von Tom Jones.
Hast du da, vermisst du das manchmal, Boxen?
Boxen?
Ja.
Ja, ehrlich gesagt ja. Also das, ich mochte das immer sehr gerne. Also wo Halbwelt und reale Welt so zusammengetroffen sind. In irgendwelchen dunklen Spelunken oder auch Hallen oder. Also das war schon toll. Also ich bin immer noch in einem sehr guten Kontakt mit Uli Wegner, dem es nach seinem Oberschenkel-Halsbruch wieder besser geht und der auch in der Reha geboxt hat, wir haben immer wieder Kontakt, und in der Reha die Menschen trainiert hat, seine Ärzte trainiert hat und seine Pfleger trainiert hat. Nein, aber es sind tolle, viele, 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 viele tolle Erinnerungen und tolle Begegnungen an große Boxer.
Erzähl doch mal, haben wir noch nie drüber gequatscht. Also weil auch was ich halt spannend finde, was du sagtest mit dieser Halbwelt. Ne, ich meine da sind halt echt Figuren, die sich in dieser Branche tummeln.
Ja,
ne?
absolut. Ich habe mal einen Boxkampf übertragen. Da tat's auf einmal einen Schlag und eine Horde Rocker stürmte den VIP-Bereich. An mir vorbei ging ein Mensch, der relativ offen seine Pistole zeigte.
Oha.
Und links und rechts sprangen die Leute weg. Und ich war live drauf. Man war mit einer Entscheidung des Ringrichters nicht ganz einig und wollte dem Ganzen noch ein bisschen Ausdruck verleihen. Ja.
Wo
und,
war das?
Das war in Magdeburg, glaube ich. Ja, ein Kampf von Stieglitz.
Wenn ich und ja, du warst ich live bin, drauf, als die Rocker da rein?
Ja, ich war live drauf. Mein Assistent ist auch schon zur Feuerwehrtür gesprintet. ich habe die Zuschauer zur Lage informiert und habe dann irgendwann zu meinem, ich habe ja immer nur so einen kleinen Mann im Ohr, der dann in der Regie sitzt und ich kann dann über eine Taste quasi nur mit ihm kommunizieren, ohne dass es der Zuschauer mitbekommt, und habe dann gesagt, also das wird jetzt hier langsam sehr heiß. Wenn jetzt hier gleich der erste Schuss fällt, dann bin ich weg, nur dass du es schon mal gehört hast. Ja.
Hast du da wirklich Angst gehabt?
Naja, was heißt wirklich Angst? Also ich sitze ja da jetzt erstmal als Kommentator und muss irgendwie das Geschehen erfassen und dem Zuschauer näher bringen. Und gut, wenn du siehst, da gibt's Boxerei, dann sagst du dir, ja, okay, also das hat man bei jeder normalen Kirmes schon mal erlebt. das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, aber wenn da Menschen mit Schießeisen, meine Pfefferbüchse ist geladen, vorbeikommen, dann sagst du, ja, also gut, wenn jetzt hier angefangen wird zu schießen, dann glaube ich, ist es auch für mich besser zu gehen. Ja, und das war's. Wir sind dann damals, glaube ich, in die Werbung und das löste sich dann relativ schnell auch wieder auf. ja, und dann haben wir das Ding zu Ende gebracht. Der Kampf war eh vorbei.
Ja. Na gut, dann. Na dann. Ja. Und was war so der verrückteste Typ, den du getroffen hast mal? Was ist Don King?
Don King habe ich nie getroffen. Ich habe also dieser Kampf des Jahrtausends mit allem, was außen rum war, Pacquiao gegen Mayweather, das war schon sehr eindrücklich. Das muss man ehrlich sagen. Das war schon wirklich. Also da waren 30.000 in der Halle beim Wiegen, ja, die alle Eintritt bezahlt haben, um dabei zuzusehen, wie zwei Männer gewogen werden. Okay, also das kostete, weiß ich nicht, glaube $50
Eintritt. Sagen wahrscheinlich mehr als 2,50 Mark.
$30 Eintritt. Und das war, wir waren 4 Tage vor dem Kampf, waren wir schon in Las Vegas und über Nacht zogen die Preise an. Es wurde alles teurer. Also das Bier, das irgendwann $5, also das bis zu einem bestimmten Abend $5 kostete auf einmal $25. Das an den Merchandising-Ständen wurden auch Lederjacken verkauft, die $5.000 kosten. Das war wirklich unvorstellbar. Also das war, als wir weggeflogen sind nach diesem Kampf, sagte der Pilot, wenn Sie mal rechts rausgucken, sehen Sie die Schlange an Privatflugzeugen. Und es war wirklich so, dass ich das noch nie gesehen habe. Dieser Flughafen war, da war wirklich jeder Stellplatz war besetzt. Und es ist in den USA wohl so, dass du dir deine Starterlaubnis oder auch die Rangfolge der Starterlaubnis erkaufen kannst.
Ja, logisch kannst du erkaufen. Ja.
Und dann sagte der Pilot also folgenden Satz: Wenn Sie jetzt hier rechts rausgucken, sehen Sie eine Armada an Privatflugzeugen. Wenn wir in der normalen Startabfolge starten dürfen, sind wir an Nummer 63 gelistet. Das würde bedeuten, dass unser Abflug in circa 3 Stunden stattfinden wird.
3 Tage verzögert.
Ich hoffe, dass wir da noch Einfluss drauf nehmen können, hat er gesagt. Allein, ich kann es Ihnen nicht versprechen. Ja. Und wir standen dann wirklich noch eine Stunde, bis wir dann irgendwann einen Slot zwischen, weiß ich, LL Cool J und Tom Jones.
Und Hartmut Scherzer.
Ja, und Hartmut Scherzer ist im Hummer vorbeigeflogen. Vom Vitali, der hat so einen Flughummer.
Der berühmte Flughummer.
Das war wirklich besonders.
Aber das ist wahrscheinlich echt nochmal, ich meine, Fußball ist ja...
Das ist nochmal eine andere,
ja,
das ist nochmal eine andere
ist ja auch
Nummer,
schon
weil
eine
du halt, du bist
Welt,
halt wirklich
ne?
sehr nah dran und ja. du sitzt halt auch unmittelbar am Ring. Und auch die Sportler haben ja wirklich ein gesteigertes Interesse, dass sie möglichst gut dargestellt sind. Also wenn man sich Nähe beim Fußball erst verdienen muss, erarbeiten muss, wo man sich das Vertrauen erst erarbeiten muss, sind Boxer und deren Umfelder sehr auskunftsfreudig.
Also dankbar für jeden Reporter, ne?
Absolut. Also weil sie leben ja davon. Also sie leben ja ein Stück weit von dem Fame und halten damit auch nicht hinter Berg. Das sind ganz sensible und eigentlich normale Menschen, die aber natürlich auch ein Stück weit eine Rolle spielen, sobald sie im Ring stehen und die Kameras angehen, weil sie auch eine Rolle erfüllen müssen. Und das ist schön. Folgende Szene in New York, das war auch mit Uli Wegner, da hat Marco Huck geboxt, gegen einen Polen. Da kamen wir zum Wiegen hin, da stand dieser Raum, also du bist in diesen Raum reingekommen und hattest das Gefühl, hier sind ungefähr 1000 Jahre Knast sind jetzt hier. Also dieser polnische Boxer hatte in seiner Entourage, also nach meinem Geschmack, so die krassesten Schläger, die es gibt. Also Totenköpfe am Hals tätowiert, alle ein unfassbares Kreuz. Und es ging die Tür auf und alle guckten uns an. Und ich sag, Uli, was ist denn hier los?
Und er sagte,
warte mal. Und dann betrat Uli Wegner den Saal und es wurden diese Entourage an polnischen Boxer wurde auf einmal wachsweich und sie kamen auf Uli Wegner zugelaufen und drückten ihn wie kleine Jungs. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, was sind das für Typen? Und dann hat sich halt herausgestellt, du kamst dann auch mit denen ins Gespräch und konntest dich ganz normal mit denen unterhalten und die haben dann halt auch erzählt, dass sie also eine Hooligan-Vergangenheit haben und teilweise aus dem Hooligan-Umfeld, das ja in Polen sehr aktiv ist, auch gecastet wurden. Ja.
Gecastet wurden, ernsthaft?
Ja, weil teilweise hast du da natürlich emsige Streetfighter, ne, die sich dann final zu Maschinen ausbilden lassen, um dann sich halt im Ring für Geld auf die Mappe zu hauen, was im Zweifel lukrativer ist sogar. Und die waren dann teilweise befreundet untereinander und weil dieser polnische Boxer, eben dieser bestimmte polnische Boxer, die WM-Chance oder die Chance auf den WM-Titel hatte, sind die halt einfach mitgereist. Und es war wirklich, es machte keiner einen Mucks. Und dann kam Uli Wegner rein. Und auf einmal wurde es familiär. Also das war dann nichts anderes als der 80. Geburtstag von der Oma. Ja, also es hat wirklich nur noch gefehlt, für dich auch noch ein Stück Erdbeertorte. Auch natürlich, jetzt wo wir gerade so gemütlich zusammensitzen.
Käffchen.
Das war spitze. Und Hooker hat dann auch verloren, weil ihn dieser ehemalige Hooligan von Legia Warschau hat ihn also
hat die Hucke windelweich
geprügelt. Das war toll. Also diese Erfahrung war toll. Nur dass wir uns richtig verstehen.
Also aber es ist tatsächlich nochmal, selbst in der verrückten Fußballbranche erlebt man ja auch schon viel, aber das ist nochmal ein komplett anderer Schnack dann wahrscheinlich. Ne?
Ja, ist so. Aber in der Regel sind es wirklich gute Jungs. Und wenn ich jetzt auch so Menschen sehe wie jetzt Tyson Fury, der jetzt offensichtlich gegen AJ gematcht wird und vorher noch den Bronze Bomber boxen muss, der dann seine Kampfansagen in die Kamera brüllt. Das sind, wenn du die so sprichst, sind das ganz normale Menschen. Ich habe mal bei einem Boxer in der Hotelsuite gesessen, da saß die Mutter dahinter. Also die saß dabei. Da saß die Mutter dabei, ja. Wie jetzt? Also du willst jetzt gleich in die Schlacht gehen und jetzt sitzt deine Mutter dahinter und weiß ich nicht, tätschelt dir die Wange und ganz normal. Und die saßen da bei einem stillen Wasser und haben sich
Bibelverse zitiert.
Ja.
Aber das würde mich vielleicht zum Abschluss nochmal wirklich interessieren, weil unterhaltsam ist das ja alles, unbestritten. Also ja, ja. das ganze Drumherum und so, was du gerade auch beschrieben hast.
Es ist halt Business, die gehen genau, auch offen damit um. Das ist einfach Business.
Aber war es so als Reporter, dass du auch mal gesagt hast, ey, mit Sport hat das jetzt eigentlich nichts zu tun, weil das ist eh alles geschoben und gefaked, wer da am Ende gewinnt und wieder die Urteile gefällt werden teilweise?
Ja, also es sind natürlich, es gibt natürlich Urteile, die fragwürdig sind. So, das gibt es im Boxen und das schadet dem Boxen auch. Und deshalb, du weißt es halt im Zweifel vorher nicht.
Ja. Ja.
Manchmal hast du das Gefühl, dass es so ist. Dann kannst du es aber nicht beweisen. Das ist das, was diesem Sport eigentlich am meisten schadet.
Mhm. Das meinte
so,
ich.
Ja. Manchmal, dass das Offensichtliche unter den Tisch gekehrt wird. Aber am Ende ist es so, es gehen alle raus und wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist zum Beispiel, also das Besondere im Boxen, das musste ich auch erst verstehen, ist, theoretisch musst du als Herausforderer um einen großen Titel, der noch dazu im Land des amtierenden Champions boxt, du musst ihn im Grunde K.O. hauen, damit der Titel wechselt. Mhm. Das ist aber allen klar. Also das steht nirgendwo geschrieben, aber selbst der Herausforderer weiß, ich muss ihn im Grunde K.O. hauen, ansonsten
geben sie mir den Titel. Ist maximal unentschieden, ne? Dann
muss ich halt sagen, dann muss halt die Börse stimmen, dann muss halt die Kohle passen, oder es muss sofort ein Rematch vereinbart werden oder so, das musst du dann irgendwie vertraglich regeln. Aber du musst den Herausforderer, also du musst als Herausforderer den Champion im Grunde schlagen, damit der Titel wechselt.
Wolf, ich hab dir sehr aufmerksam zugehört. Boxen ist nicht mein großes Kerngebiet, muss ich zugeben. Aber
ja, ich hoffe, dass der Boxsport in Deutschland noch mal Fahrt aufnimmt.
Also ja, aktuell ist es eher lame.
Viele tolle Junge ich hoffe sehr, dass das noch mal dazu kommt, dass wir nochmal große Boxkämpfe in Deutschland sehen und ich vielleicht sogar die Möglichkeit habe, die zu übertragen.
Bis dahin wirst du dich deinem Kerngeschäft widmen, Fußball und Podcast. Ja. Ich bedanke mich, Wolf, für diesen Exkurs mal in eine andere Sportart. War auch interessant und lustig, mal zuzuhören. Und ansonsten würde ich sagen, bleib gesund und
selber.
Wir hören uns spätestens nächste Woche. Bei der nächsten Folge von Eine Halbzeit mit.
Alles Gute, sportlich bleiben und tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.